Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Morning, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Kollegen am Start und zwar einen guten Björn. Guten Morgen.
Oh Gott, das bin ich. Hallo.
Hallo Sie, da drüben. Sie, was haben Sie denn da unter dem Mantel? Ist das etwa eine Kamera?
Nein, das ist wichtig.
Lügt doch nicht.
Gucken Sie nicht hinter dem Mantel, hinter dem Vorhang.
Gucken Sie nicht hinter diesen Mantel. Nein, im Ernst. Kameras, gutes Stichwort heute. Ihr hört eine neue Folge Hidden Gems und wir haben uns heute ein knackiges Thema dafür überlegt. Hidden Gems ist ein Format, wo Björn und ich, wir beiden Spezialexperten für super obskure Spieler, uns eine Reihe von Titeln raussuchen, die einem bestimmten Thema zuzuordnen sind. Und manchmal haben wir Spielereien da, manchmal haben wir ein bestimmtes Oberthema, das ein bisschen absurd ist, manchmal aber auch einfach nur ein Lieblingsgenre. Und diesmal dachten wir uns, wäre doch eigentlich mal ganz geil, was über Fotografie zu machen, weil doch jüngst ein neues Pokémon Snap angekündigt worden ist. Und da sind viele Fotofetischisten dann im Kreis gesprungen, weil sie sich freuen, Pikachu aus allen möglichen Winkeln fotografieren zu können. Und wir dachten, ja, aber es gibt doch viel bessere Fotospiele als Pokémon Snap. Und deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir in dieser Folge doch mal ganz ausführlich über drei Fotografie-Spiele, wo es wirklich auch ganz klar im Kern und zwar auch nicht nur nebenher um Fotografie geht. Aber so, wenn man so drüber nachdenkt, gibt es das sowieso schon in relativ vielen Spielen, oder?
Ja, also ich meine, du hast ja jetzt sowieso in der Generation haben wir die Popularität des Fotomodus erlebt, dass ja mittlerweile sogar schon Spiele von entweder von vornherein einen Fotomodus irgendwie mit drin haben oder Leute auch wirklich gehypt da drauf sind, den dann nachgepatcht zu bekommen. Ich weiß noch, dass Leute irgendwie super heiß drauf waren im letzten God of War 2018, da die ja. Den Fotomodus zu bekommen, vor allem weil es dann teilweise noch die Möglichkeit erlaubt, Sachen nachzubearbeiten, irgendwelche Grimassen oder so zu bestellen, zu erstellen und das Ganze aber in diesem Fotomodus finde ich auf so einer Metaebene immer läuft. Mhm. So, das ist was, so man schaut auf dieses Spiel von außen drauf und macht dann aus der Sicht der Figur heraus oder so die Bilder oder benutzt irgendwie eine echte Kamera, sondern manipuliert seine Umgebung so gut es geht, um dann diese Bilder darzustellen. Und ich finde, das ist sowas komplett anderes, als wenn man wirklich versucht, innerhalb des Spiels mit einer Mechanik Fotos zu machen, weil das A natürlich deutlich limitierter ist, und B vor allem, wenn es dann in den Titeln, die wir jetzt auch besprechen werden, noch als so essentielle Mechanik mit dabei ist. Also das sind ja wirklich jetzt Sachen, wo es zentral ist, auch auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber es gibt ja auch Spiele, wo das so eine wie ein Dead Rising, da ist dann zwar der Hauptcharakter ist Fotograf und man benutzt eben auch die Fotos, um bestimmte in irgendwie paar Missionen, ich muss mal hier kurz ein Foto machen oder so und ich kriege auch Punkte dafür. Aber an sich ist es nicht die Identität des Spiels. Und das ist so der Zweier, der sehr nah beim Einser ist, ist ohne Fotoapparat gewesen, kann man noch gut mit auskommen. Es gibt auch so Spiele, die generell so verbunden sind, wie jetzt ein Everblue oder Endless Ocean, wo man da irgendwie mit Bildern arbeiten kann und so. Aber ich find's immer super interessant, wenn Spiele sich wirklich sagen, nein, unser Spiel ist über Fotografie. Beziehungsweise nimmt sich diese Mechanik dann eben wirklich an, um was draus zu machen. Und ich weiß gar nicht, du hattest jetzt eben so aus dem Affekt heraus, ich glaube wahrscheinlich auch, um die Leute ein bisschen zu necken, Pokémon Snap so leicht runtergefahren. Ich weiß nicht, wie stehst du denn so dazu überhaupt? Weil ich fand das immer ganz, ganz geil als so eine arcadige Umsetzung irgendwie, wo es ja wirklich nur darum geht, jetzt nicht so thematisch gute Bilder zu machen, sondern wirklich nur an sich nimmt es sich ja nur das Konzept von Pokémon, fangen sie alle und dieses Mal, anstatt irgendwie Bälle auf sie zu werfen, mache ich irgendwelche Zeloid-Bildchen von denen oder so.
Ja, ich weiß nicht, ich find's besser, wenn die platzen würden, wenn ich abdrücke. Ich glaube, ich mehr Spaß mit dem Spiel. Es ist ein Rail-Shooter, ne? Also es ist ganz eindeutig so ein Rail-Shooter-Ding. Ich finde Rail-Shooter gut, weil das ist so eine Sorte Spiel, die ich gerne spiele. Und eins der Spiele, die wir jetzt auch hier vorstellen, ist auch quasi ein Rail-Shooter. Deswegen habe ich überhaupt gar nichts gegen das Genre. Ich finde halt, es ist für die Zeit, als es rauskam, für Nintendo 64 auf jeden Fall ein saucooles Spiel gewesen. Weil es gab auf Nintendo 64 ansonsten nur einen anderen Titel, der hieß Knife Edge. Und Knife Edge war sowas wie Barrel Assault in 3D. Und da ist man auch durch vorgefertigte Bahnen geflogen und hat dann mit einem Fadenkreuz Sachen abgeschossen. Und Pokémon Snap war quasi so das einzige Spiel auf dieser Plattform, das so ähnlich war. Also da musste man jetzt zwar nicht Sachen abschießen, aber schießen halt. Ne? Und es ist schon ganz nett, so durch einen Vulkan zu fahren, wie in so einem Vergnügungspark und da Sachen irgendwie ausfindig zu machen und das richtige Timing dafür zu finden. Es ist aber aus der Sicht eines Fotografiespiels, finde ich, deutlich uninteressanter als der Fotomodus in jedem Sony-Spiel. Also wie lange ich da gesessen habe, in Wipeout oder in Horizon irgendwie super geile Fotos zu schießen, die dann auch geil geworden sind und die dann zu exportieren, das kann ich gar nicht, da habe ich viel zu viel Zeit drin verbracht. Und im Gegensatz dazu, in Pokémon Snap, ja, das spielt man einmal und das ist okay. Also ich finde es cool, dass ein neuer Teil kommt. Vielleicht ist es ja, ich finde es generell erstaunlich, dass da ein neuer Teil kommt. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie, dass es eine coole Sache wird. Ich hoffe vor allen Dingen, dass sie auf der, dass sie die Gyro-Steuerung irgendwie benutzen, weil das ja macht ja irgendwie komplett Sinn, ne?
Oder? Oh, das wäre das Beste, wenn ich da wie in so einem Splatoon, das war ja das Spiel, was mich damals so von diesem Gyro-Aiming überzeugt hat, wenn ich das da so machen könnte. Aber ich glaube, wir können das so ganz, wir können Pokémon Snap so ein bisschen nutzen, um auf einen der Titel, die wir uns ausgesucht haben, so überzuleiten,
Ich wollte nur eine Sache, einen Elefant im Raum wollte ich noch eben erwähnen, weil wir auch Gyro-Steuerung so sagen. Natürlich denken jetzt alle, die sagen bestimmt Project Zero. Und ja, da denkt man natürlich sofort dran, dass das eine Reihe ist, die man hier nennt. Es ist aber keine Hidden Gems-Reihe. Das ist also, Project Zero ist eine ganz fantastische Reihe. Der fünfte Teil geht so, aber die anderen großartig. Und natürlich geht es da primär um Fotografie. Ich wollte es jetzt nur am Anfang mal sagen, nicht, dass die Horrorfans unter euch die ganze Zeit auf heißen Kohlen sitzen und sagen, oh mein Gott, was sagt er eigentlich Fatal Frame? Fatal Frame ist ein Ding, das bespricht man gefälligst in einer eigenen Folge, alle Spiele durch. Da gibt's auch mehr oder weniger diese Fotodinger. Das variiert von Teil zu Teil, wie wichtig das ist. Wollte jetzt nur mal so aus dem Weg räumen. Also, ne?
Ja, vor allem falls Leute Bock haben, irgendwie was zu Fatal Frame bzw. Project Zero zu hören. Da gibt's auch einen ziemlich guten YouTube-Kanal, der darüber mal gesprochen hat, so eine komplette Videoreihe.
Speck oder so?
Nee, ich glaube, es war Nitro Red. Nee, aber ich hab auch schon was älter, also von der Audio-Qualität auf jeden Fall nicht mehr das Höchste bei mir, aber also so in Eigenwerbung. Aber trotzdem, genau, den Titel, den ich nämlich eben meinte, weil das hatte ich jetzt auch als so ein paar Takes gelesen zu Pokémon Snap, als es angekündigt wurde. Ne? Du meintest ja schon, das Original ist sehr on Rails gehalten und viele waren dann auch so, hey, wie wär's denn jetzt das neue New Pokémon Snap, wenn ich da jetzt freier rumlaufen kann, wenn ich nicht on Rails bin, sondern ich wäre in so einem Reservoir, Parkgelände oder sonst was und könnte da frei mit meinem komischen Buggy oder was der Typ da auch irgendwie hatte, so rumdüsen und müsste mich dann an Pokémon anschleichen. Und das wäre eigentlich Africa, beziehungsweise, ich weiß nicht mehr, das heißt, in welchem Land hieß es? Weil das gab es ja nur in Japan und in Nordamerika. In Europa ist es nie rausgekommen für die PS3. Das war, glaube ich, in einer Region Afrika und in einer anderen Hakuna Matata oder so.
Ja, bei uns hieß es Hakuna Matata. Also in der westlichen Region. Die westliche Version, mega, ich finde den Namen mega geil. Hakuna Matata, natürlich denkst du an den König der Löwen. Und an den Song von Timon Pumba. Afrika ist ein richtig fantastisches Spiel für die PlayStation 3 gewesen. Das kam, ich glaube, 2008 raus. Das war ein relativ früher PlayStation 3-Titel. Und ist eine richtig geile Safari-Simulation, wo es mal nicht darum geht, Tiere abzuschießen. Also, man kennt den ganzen Scheiß, Kabelas, Dangerous Hunts und so irgendwie, wo man halt so im Arcade-Stil ganz viele Wildtiere über den Haufen ballert. Kann man machen, aber das hier ist wirklich ein Ding, das wurde von Natural Geographics auch tatsächlich unterstützt. Die haben auch wirklich eine Enzyklopädie im Spiel eingebaut und so. Und du kannst all die ganzen Informationen, die du da über Tiere kannst du halt auch im Spiel tatsächlich auch nachlesen, ist alles mit eingebaut. Und das ist eine richtig geile Simulation tatsächlich. Also du bist Safari-Fotograf, ein Typ, der halt für die Zeitschriften Fotos macht. Und die haben so bestimmte Aufträge, die sagen dann zum Beispiel, wir wollen gerne von der Zebraherde hier vorne ein aufregendes Bild haben. Und was richtig cool wäre, wenn eins der Zebras dann vielleicht in dem Moment was trinkt oder so oder vielleicht irgendeine andere Sonderbedingung. Und dann musst du nicht nur gucken, dass du ein vernünftiges Foto hinbekommst, sondern du musst auch gleichzeitig darauf achten, dass du den Tieren nicht zu nahe kommst oder dass du die nicht störst. Also du musst immer schön auf Distanz bleiben, du musst immer gucken, dass du jetzt nicht zu laute Bewegungen machst. Also man steuert das Spiel so in der Third Person und kann dann auch jederzeit in so eine Kamera-Ego-Perspektive reingehen. Und am Anfang ist das schwer, weil du hast am Anfang kaum Equipment. Du kommst da an, da ist irgendwie so ein Camp aufgebaut, es gibt dann so einen Typ, der führt dich dann rum, jemand, der sich da auskennt und fährt dich mit dem Wagen rum. Und dann merkst du schon, okay, mit meiner Knipse, und ich habe hier gerade so eine, ich glaube, du hast eine 35er-Linse oder so, wo du wirklich relativ nah an die Tiere rannen musst, da gelingt dir einfach kein Shot. Und du du kannst dir durch das Geld, durch die Fotos, die du dann einschickst in die Redaktion, bekommst du dann halt Lohn zurück. Das Geld kannst du dann verwenden, um neues Equipment zu kaufen. Und dann werden die Fotos immer besser, weil du dann auch so richtig in richtig geile Telefoto-Linsen investieren kannst. Das sind Linsen, wo du wirklich auf einer hohen Entfernung aus wirklich ganz weit aus einer Distanz Fotos schießen kannst und so, und in den Raum auch zusätzlich noch ein bisschen stauchen. Also es sieht dann so aus, als würden dann die Objekte so ein bisschen weiter zusammenrücken, die Vorder- und Hintergrundobjekte, und deine Fotos werden dann automatisch mal besser. Und das ist von der Stimmung her richtig geil, weil es halt wirklich total gut diese Afrika-Stimmung einfängt.
Ja, das, also vor allem, weil es auch zusätzlich noch als einer dieser wenigen Titel die Fotografie so weit ernst nimmst, dass du ja wirklich diese verschiedenen Linsen dann eben hast und du dann auch so als, weil als Laie weiß man teilweise oder hat vielleicht jetzt nicht so ein großes Verständnis dafür, wie stark sich das wirklich auch auf die Bilder und die Darstellung davon eben auswirkt. Und den Aspekt davon fand ich sowieso immer ganz interessant. Also dass es diesen fast schon, ja, den Beruf, du hast es eben schon gesagt, ich weiß nicht, auch nicht, ob es das dann irgendwie Fotojournalist, glaube ich, oder so, die Bezeichnung dafür ist. Und was ich auch immer so geil fand, ich glaube, Afrika, heutzutage ist das ja ein Hidden Gem. Also das, da wird, der wurde auch, als das Spiel rausgekommen ist, nicht mehr wirklich drüber viel geschrieben oder gesprochen. Es kam auch in Europa gar nicht raus. Das hatte wohl auch eine sehr geringe Auflage irgendwie in Nordamerika. Ich glaube, wenn man die Version haben will, die ist doch was teurer. Ich habe die japanische Version, weil ich die für, keine Ahnung, 5-6 Euro oder so gekriegt habe. Mhm. Aber als damals die PS3 angekündigt wurde, war so für die ersten 2-3 Jahre vor dem Release auf allen E3s die Grafikdemo. So, Afrika war das Ding, womit Sony so, oh mein Gott, was kann die PS3 bitteschön? So was man heutzutage irgendwie, wo Leute sich einen auf Cyberpunk oder so spritzen, das war damals Afrika wirklich. Und ich finde es mega schade, dass dieses Spiel dann rauskam und Leute das wirklich nur so als Grafikdemo für die PS3 gesehen haben, sondern nicht, die haben, ich glaube, Leute haben das nicht mal wirklich so als Spiel so realisiert, sondern einfach nur so, boah, geil, boah, Spiele auf der PS3 können so geil aussehen. Ja. Und ja, und jetzt ist das so komplett in die Vergessenheit irgendwie gesunken, und ich wünschte davon, so wenn es irgend so ein komisches Remaster oder so von einem PS3-Spiel, so vergesst Demon's Souls oder so, ich will von Afrika so ein Remaster haben. Boah, stell dir mal vor, du hättest Afrika mit der Last of Us 2 Optik. Oh ja, so auf dem Level, wie da die Umgebung und auch die, ne, so dass die Tiere, die in dem Spiel existieren, so modelliert sind. Oh, stell dir mal das vor, du hättest
aber
Afrika.
Aber ich finde halt 2008, ne? Also ich finde, wenn man sich das heute auch anguckt, ich finde, klar, die nahen Objekte, also alles, was du
sieht immer noch fantastisch aus, ja.
Ja, da merkst du schon das Alter, aber die Panoramen, also wenn du dann irgendwie, es gibt ja immer so Spots, also du bist ja nicht nur irgendwie im Sumpf unterwegs oder auch irgendwie an so Flüssen oder so etwas, sondern es gibt ja auch immer so Hügel zum Beispiel, wo du dann irgendwie dich draufstellen kannst und dann kannst du so schöne Panoramenshots machen. Teilweise auch mit der Anforderung, dass du es genau dann schießen musst, wenn Schwarmvögel irgendwie nach oben fliegt oder so. Also richtig die Postcard-Shots. Und das sieht heute immer noch cool aus, weil das ganze Ding einfach so, das hat Fotorealismus angestrebt. Und da war, das haben sie halt hauptsächlich durch die Texturen auch wirklich hinbekommen. Also du hast dann wirklich auch so Gras-Texturen und auch so diese Bäume, die man so, ich kenne es jetzt nur aus der Doku, ich war noch nie in Afrika, aber es sieht für mich halt irgendwie relativ realistisch aus. Und der Schattenwurf war für damalige Verhältnisse auch irgendwie ziemlich cool. Also jeder Baum hat dann irgendwie auch wirklich dann so einen realistisch wirkenden Schattenwurf gehabt. Und es gibt so Phasen, wo du auch selber mit dem Auto unterwegs bist. Du hast dann so einen Jeep dabei und fährst dann damit rum, um dann halt den richtigen Spot rauszusuchen. Und das war dann auch so ein Moment, wo ich damals dachte, boah, Alter, also ich komme jetzt wirklich vor wie auf so einer Fotosafari. Es ist, was mir total gut gefällt an diesem Spiel ist, dass es komplett friedlich ist. Also es geht wirklich darum, nur Fotos zu machen und man soll die Tiere auch nicht nerven. Also da sagt dann auch der Führer, das ist jemand, der sich auch auskennt, der einheimisch ist und so und der halt auch viele Informationen zu den Tieren gibt und er sagt auch hier, da musst du vorsichtig sein bei dem Tier, fahr jetzt nicht zu nah ran oder weck die nicht auf und manchmal auch so Sachen wie, das Tier möchte die Herde beschützen, also bitte nicht stören, irgendwie, die wären sonst aggressiv. Zum Beispiel soll man Nilpferden nicht zu nahe drankommen und so, die kann man beim Trinken fotografieren, aber wie du nervst sie, dann kann es auch gefährlich für dich werden. Und du kannst jetzt nicht in dem Sinne sterben, du wirst dann nur zurückgesetzt in dein Camp, wenn du zu viel Scheiße baust. Man kann aber auch einfach nicht so richtig, also es gibt keine Möglichkeit überhaupt in irgendeiner Form richtig aggressiv zu sein und das finde ich gut. Das macht richtig Spaß, auf diese Weise zu spielen und ich finde die Tiere auch total gut inszeniert. Also da merkst du wirklich diese Zusammenarbeit mit Natural Geographics, du hast echt das Gefühl, das Verhalten ist wie aus einer Tierdoku auch tatsächlich rausgenommen. Also Nagetiere sind sehr nagig und Raubtiere sind einfach sehr faul.
Sind sie sehr raubtierig, genau.
Pelzig und faul. Die schlafen
yes, viel. Es ist auch wirklich so, wenn ich jetzt mal an Spiele dran denke, ich meine, bitte korrigiere mich da, falls ich jetzt irgendwie so die 1200 bekannten Spiele, die in den letzten 6 Tagen rausgekommen sind, vergesse mit ja. der Thematik. Aber wie viele Spiele haben denn irgendwie schon so also beziehungsweise auch so Sahara-Setting als Savanne als Setting so drin im Spiel, dass das wirklich als diese Grundthema. Ich kenne so ein paar komische Arcade-Spiele, so auch Rail-Shooter, wo du da irgendwie durchfliegst oder so in so einem Setting, aber jetzt nichts wirklich, was versucht, so eine realistische Abbildung zu machen. Ich meine, klar, für die meisten Spiele ist es auch wirklich, was könntest du da gut machen? So, das würden sich diese offene Fläche für irgendein fucking Mac-Spiel oder so, so ein Ace Combat, perfekt, so ein Afrika-Level, wo du einfach freie Fläche hast. Das ist, glaube ich, sehr schwer.
Ja, ich denke, das bekannteste Afrika-Spiel wird sicher Far Cry 2 sein. Also,
ja, ne, ja,
das,
genau.
Das ist das Schönste. Das ist ja wirklich gut gemacht. Also, das ist ja wirklich total das coole Far Cry, das total das gute Afrika-Setting in Far Cry. Aber es ist ein Videogame, also muss es Waffen geben und du musst alles vernichten. Und es ist, das ist immer dieses Ding bei dem Far Cry-Spiel. Man denkt immer so, oh, die Landschaft ist voll cool und das ist irgendwie voll interessant, auch sich einfach das hier alles anzugucken. Und ich wünschte, und es gibt immer diesen Punkt in Far Cry, wo ich denke, ich wünschte, ich könnte was anderes tun, als anderen Leuten ständig ins Gesicht zu schießen. Und wer das für Afrika will, der muss dieses Hakuna Matata spielen. Das ist wirklich gut. Und es ist richtig motivierend, vor allen Dingen auch immer bessere Fotos zu schießen und immer besseres Equipment zu kriegen. Man kommt dann auch immer wieder in neue Gebiete. Die Lichtstimmung ist hammergeil. Man hat wirklich so diese, also wirklich König der Löwen-Style, so einen Aufgang, so einen Untergang auch immer mit drin, irgendwie so. Ich finde, das ist ein Spiel, das ist mir immer im Gedächtnis auch geblieben. Ich habe das damals tatsächlich importiert in der japanischen Version, aber als dann die westliche rauskam, habe ich dann auch nochmal die westliche Version irgendwie gekauft und finde es auch mega schade, dass es überhaupt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Also braucht echt eine Neuauflage. Das ist auch gar keine Frage.
Ja, einfach nochmal, dass Leute so ein bisschen mehr aufmerksamer darauf werden. Ich glaube, du müsstest es zwar wieder für sehr viele Leute als so ein Grafikding verkaufen, um die Aufmerksamkeit zu kriegen wie früher. Aber ich glaube, heutzutage sind Leute noch offener für solche Titel, glaube ich, auf großen. Ich glaube, mittlerweile, wenn sowas als ein Big-Budget-Ding irgendwie dann rüberkommt, dann haben Leute da, glaube ich, mehr Affinität drauf, beziehungsweise es gibt irgendwie Die Nische ist an sich so weit schon groß gewachsen, dass sich so ein Titel da irgendwie erfolgreich drauf sein könnte. Ich meine, mittlerweile sind ja irgendwie schon, ein Spiel verkauft sich 1 Million Mal und kann irgendwie noch als Nische zählen. Ja. So, was früher so, oh mein Gott, mega Blockbuster war. Aber ich glaube, in dem Segment wäre Afrika dieses Mal deutlich erfolgreicher, würde ich annehmen, als früher. Vielleicht auch, wenn Sony davon, das ist auch so ein Spiel, wenn die davon eine PC-Version rausbringen würden, für Leute, wie von so einem Horizon oder so jetzt demnächst, das wird sich, glaube ich, auch echt gut verkaufen.
Das wird dann richtig geil hochgemoddet. Dann wird die Grafik nochmal mit noch besseren Texturen aufgewertet.
Das wird dann so hochgemoddet, dass du dann nachher irgendwie anstatt irgendwelche Tiere Charaktere aus anderen Spielen dort fotografieren muss. Hätte ich auch nichts dagegen.
Also, da kommt nur Quatsch bei rum. Dann läuft man mit als Iron Man durch Afrika oder so ein Unsinn.
Ja, fliegst als Iron Man durch Afrika und musst dann, musst dann irgendwie, keine Ahnung, Zombies fotografieren oder so.
Ja, also Afrika-Hakuna Matata ist jetzt auch die simulationslastigste Spiel, das wir hier heute vorstellen. Also das ist wirklich auch für Leute gedacht, die so einen etwas ernsteren Ansatz an Fotografiespiele gibt. Mir fällt jetzt auch kein Spiel ein, wo Fotografie auch wirklich so ernst genommen wird. Du hast es ja eingangs schon gesagt. Das nächste Spiel ist das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil. Das ist nämlich von unseren Freunden Irem. Ihr erinnert euch, in der letzten Hidden Gems-Folge haben wir über die Disaster Report-Serie gesprochen und Irem ist ja heute nicht mehr. Wobei sich immerhin ein paar Entwickler neu formiert haben, jetzt unter neuen Label ältere Marken wie R-Type und so auch tatsächlich wieder zurückbringen. Es ist aber so, dass sie zwischen all diesem Wahnsinn ein Spiel gemacht haben, was noch bescheuerter ist als alles, was sie hier produziert haben. Das heißt, wenn ich das richtig ausspreche, Gekibo 2 ist auch bekannt unter dem Namen Gekisha Boy 2 oder The Cameraman 2. Und die zwei im Namen sagt, da gibt's einen ersten Teil. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den ersten nicht kenne. Das ist ein PC-Engine-Spiel und PC-Engine bin ich nicht so affin. Kennst du das erste?
Das erste gab's auch für die PS1, meine ich. Das war, das ist sowohl ein PC-Engine als auch PS1-Spiel, Gekibo. Ich glaube, das ist sogar war das nicht sogar unter den, den Simple 1500? Meine ich, wäre sogar darunter irgendwie The Cameraman oder so.
Das gelauncht. Kann sogar sein, dass ich das dann habe.
Natürlich.
und das aber noch nicht reingelegt habe, okay? Ja, gut, dann habe ich es noch nicht gespielt, sagen wir es so. aber Gekibo 2, also dieses Ding, also wie soll man das beschreiben, Björn? Ey, das ist, fangen wir doch mal beim Hauptcharakter an. Also du hast das dämlichste Grinsen aller Zeiten.
Das ist, keine Ahnung, also ich hab das Gefühl, dass das irgendwie jemand, der gleich ganz, ganz schlimme Sachen irgendwie vorhat. Und das irgendwie übernimmt. Aber übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt, ich hatte recht. Das ist The Cameraman, ist der erste Teil für die Simple 1500 Spiele. Und du spielst einen, ich glaube, es ist von einem, also du spielst quasi Peter Parker, nur ohne Spider-Man-Fähigkeiten, also für irgendeinen Nachrichtenzeitung oder so, keine Ahnung was. Mhm. Den Fotografen und so der absurdeste Kram überhaupt. Du gehst von links nach rechts. Ja. Das hat auch so einen, ich will nicht sagen Paper Mario, aber schon so, das sind alles sehr oft 2D-Elemente. Also der Raum ist dreidimensional und die Umgebung da drin, aber die ganzen Personen oder auch die Hauptfigur ist wie so eine zweidimensionale, ja, Schablone irgendwie, die da rumläuft. Und man hat dann wie in so einem Raid-Shooter einen Reticle und muss damit dann versuchen, verschiedene Sachen zu fotografieren in seiner Umgebung mit dabei. Und das ist auch, das hat auch so Puzzle-Elemente mit dabei, dass man dann bestimmte Dinge irgendwie dabei finden muss. Und es ist so absurd einfach nur. Also ich glaube, wenn man davon irgendwie mal so ich glaube, wenn man Screenshots sieht, ist man verwirrt. Wenn man es dann sieht, wie es in Echtzeit läuft, ist man noch verwirrter. Und wenn man dann es selber spielen darf, dann ist man komplett verwirrt.
Ja, Side-Scroller-Ray-Shooter, würde ich mal sagen. So, irgendwie weitesten Sinne. Dieser Typ, dieser Peter Parker-Typ, der hat so ein richtig, richtig fieses Grinsen. Eine fette Nase, das ist eigentlich, also es ist ein Grafikstil, der jetzt nicht unbedingt japanisch aussieht, finde ich, obwohl es in Japan spielt. Ich habe da irgendwie auch so an Karikaturen europäische gedacht, wie man sie manchmal so aus der Tageszeitung kennt. Jedenfalls sieht der Typ irgendwie so aus. Und der läuft so durchs Bild, als hätte der so auf Zehenspitzen. Also der hat sowas Paparazzo-mäßiges irgendwo. Und
schon fast was Perverses. Also du könntest da irgendwie sehr schnell einen irgendein perverses Spiel oder so draus machen, was es aber nicht ist.
Was es nicht ist. Und diese Level sind immer so bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel eine Sporthalle oder irgendwie eine Invasion von Außerirdischen oder ein Jahrmarkt oder es ist so ein Geisterwald, wo japanische Geister und Dämonen durch die Gegend laufen. Es ist ein Kirschblütenfest, es sind so solche Dinge. Und dein Chefredakteur, der schickt dich dann immer zu diesen Veranstaltungen und sagt im Wesentlichen, mach so viele geile Fotos wie möglich so. Ein Teil davon ist leider auch japanisch, so dass man jetzt nicht die komplette Story so mitbekommt, aber es ist auch ohne Sprachkenntnisse spielbar. Nur so die ganze Story kriegt man jetzt irgendwie nicht mit. Aber das ist so das, was man sich so zusammenreiben kann. Also man muss jetzt halt diese Fotos machen. Und die Idee ist eigentlich sehr ähnlich wie bei Pokémon Snap, dass man die möglichst besten Situationen einfangen muss und dass man möglichst alles fotografieren muss. Also da, während du da so von links nach rechts durch die Gegend läufst, passieren einfach unfassbar viele Dinge in diesem Bild. Also das muss man sich so in, das hat bestimmt 1, 2, 3, 4 verschiedene Bildebenen, also wirklich ganz im Hintergrund, wo man ranzoomen kann. Dann ist davor noch eine Ebene, dann ist dann halt die Ebene direkt neben dir, da ist noch eine Vordergrundebene, ist noch irgendwie mit dabei. Und da passiert die ganze Zeit was. Da kommen da irgendwie Bälle ins Bild geflogen, Aliens kommen reingesprungen, Katzen springen durchs Bild, irgendwelche Leute stolpern, irgendwelche andere, irgendein Quatsch. Und es ist immer irgendwie so ein komplett absurder Kram, der da passiert. Also ich habe gerade schon gesagt, Alien-Invasion, da läufst du irgendwie durch so eine Stadt und alle, ich weiß nicht genau, alle machen Party oder so, weil die Aliens da sind. Und dann musst du versuchen, die Roboter zu fotografieren und die tanzen dann im Hintergrund, weil... Ne? Ich meine, wenn uns Aliens besuchen, tanzen sie ja auch. Und solche Dinge. Und weil das auch nicht reicht, kommt irgendwann auch mal der Fuß von Godzilla reingesprungen. Oder Häuser bekommen Raketenantrieb und fliegen einfach mal weg im Hintergrund. Ja,
vor allem, was ich auch noch so, vor allem, man denkt jetzt, okay, wie, aber was ist denn jetzt so, das Ziel ist an sich wirklich, ans Ende des Levels zu kommen. Also sehr Arcade-lastig in dem Fall und dem dann den Highscore zu holen. Ja. Wie auch in so anderen mehr arcadigen Spielen sind die Filmrollen die Munition in dem Fall, die man wiederbekommt, wenn man auch bestimmte Objekte im Hintergrund fotografiert. Also es gibt welche, die hauptsächlich nur dafür da sind, um Punkte zu holen, aber es gibt auch so banale Objekte, die sich kurz bewegen und dann fotografiert man drauf und dann erscheinen so ein paar Filmrollen, die man immer wieder nehmen kann. Das heißt, man muss also gucken, was man wirklich die ganze Zeit fotografiert und eben auch darauf achtet, diese ja banaleren Sachen zu nehmen, die einem dann eben entweder die Filmrollen geben oder irgendwelche kleineren Punkte-Upgrades. Und dann, was du schon erwähnt hattest, ist es, dass es so unfassbar viele Sachen gibt, die die ganze Zeit passieren. Es gibt Sachen, die man selber auslöst, indem man bestimmte Sachen fotografiert, dass man dann selbst irgendwelche Ereignisse hervorruft, die man macht. Es gibt Sachen, die, deswegen, das ist dieses Arcadige, das ist auf mehrere Durchgänge schon fast ausgelegt ist. Das ist jetzt kein langes Spiel, es geht vielleicht eine Stunde oder so, aber beispielsweise im ersten Level direkt, dass dann irgendwann kommt ein abgestürztes Flugzeug und düst an einem vorbei unten auf dem Asphalt und für ein kurze paar Frames gehen die Türen, sobald die vor einem sind von diesem Flugzeug auf, aus dem ersten pisst irgendein Junge raus und aus dem zweiten, ich glaube, knutschen irgendwelche Leute oder so und dann musst du halt ein Bild von diesem pissenden Jungen machen, damit du dann Bonuspunkte kriegst, weil dann kriegst du halt super... Ich glaube, dann gibt das irgendwie normales Bild, keine Ahnung, jetzt so 300, 400 Punkte und das bringt dann irgendwie 5000, dass du es so rausgekriegt hast. Also viele Sachen kriegst du erst raus, wenn du experimentierst mit der Umgebung und die Level öfter spielst. Und um die Level so zu schaffen, es gibt dann auch Sachen, die feindlich gesinnt sind. Zum Beispiel das, auch wieder aus dem ersten Level irgendwie so, das im Hintergrund ist, glaube ich, nicht Vulkan, das ist, glaube ich, ein ganz normaler Berg und der spuckt dann irgendwelche Felsen aus und diese Felsen muss man auch fotografieren, damit sie dann A, deaktiviert werden, aber sich eben auch wieder in Filmrolle und so verwandeln oder irgendwelche Discs, die auf einen geflogen werden oder so. Und alles in diesem Spiel wird alleine durch das Fotografieren bewältigt und das ist halt wieder so schön bei Irem das zu sehen, wie sie sich so schaffen, hat so ein bisschen was auch von Treasure oder so mit ihren Spielen, dass sie sich so diese zentrale Mechanik irgendwie nehmen und das komplette Spiel nur auf diese eine Mechanik irgendwie ausbauen. Und der ganze Stil davon ist der absolute Hammer. Ich hatte eben so Paper Mario, ich würde es eher noch mit Beautiful Joe vergleichen. Ja, so vom Stil her und diesen verschiedenen Ebenen.
Das passt. Das passt viel besser. Ja, doch. Also Paper Mario, der man denkt, wegen den zweidimensionalen, denkt man dran. Aber so wie das schattiert ist, also es hat sehr harte Konturen. Das erinnert wirklich sehr viel stärker an Beautiful Joe.
Ja, also und eben, weil es diesen Stil von, ne, es ist kein schlicht, strikt japanischer Stil, sondern es nimmt sich so japanische Einflüsse, aber auch mit einem westlichen Stil irgendwie mit dabei, weil Beautiful Joe ist ja auch, ne, hat so Super Sentai Einflüsse, aber der Comic-Stil an sich, auch mit den harten Outlines und so, ist mehr westlich.
Mhm. Jetzt war ja Afrika vorher wirklich sehr entspanntes Spiel, ne? So Simulationen, man musste die Sache sehr ruhig angehen. Gekibo 2 ist ultra stressig. Ist ultra stressig zu spielen, weil halt die ganze Zeit auch diese Gefahren auf dich zukommen. Also es sind halt nicht nur diese Bälle. Irgendwann kommen auch mal Ninja-Sterne auf dich zugeflogen und diesen Geisterwald, der mir unheimlich gut gefallen hat, kommen dann irgendwann aber auch mal so Augäpfel oder so ein Quatsch oder andere Geistergestalten auf dich. Man ist quasi immer dabei, sich zu wehren mit der Fotografie und gleichzeitig aber auch immer dieses ganze Bild abzusuchen. Und du musst sehr multitaskingfähig sein für dieses Spiel. Und das ist auch so vom Rhythmus her am Anfang ein bisschen irritierend, weil jedes Mal, wenn du ein Foto machst, dann gibt es so ein, dann zoomt das Objektiv sozusagen auf das Quadrat, das du anvisiert hast. Dann wird das Foto ausgelöst und dann hat das Spiel jedes Mal eine kleine Pause, so für, ich weiß nicht, eine halbe Sekunde, etwas weniger als eine halbe Sekunde, ein paar Frames, ne? So, dass es nicht stört, so dass es sich richtig anfühlt, aber es ist immer so ein ständiges Stop-and-Go. Also es ist irgendwie etwas merkwürdiger Rhythmus, den man innehat. Es sieht aber, man muss auch dazu sagen, wenn man es selber spielt, kommt man da eigentlich relativ schnell rein. Es sieht tatsächlich beim bloßen Zusehen, wenn man nicht selber das tut, was da auf dem Bild zu sehen ist, dann sieht es eigentlich tatsächlich verwirrender aus. Und diese Ideen sind auch so geil. Also was in einem Level allein schon Ideen drinsteckt. Also manchmal muss man auch einfach lauter loslachen. Nicht, weil da so viel Fäkalhumor oder so drin ist. Also der pissende Junge ist natürlich schon so ein Ding. Sondern auch, weil so Sachen passieren, da läuft man irgendwann durch so ein Dorf oder so und dann geht auf einmal die Tür auf und dann ist da so ein Billardspieler und der kickt einfach mal irgendwie Billardball in einem Bildvordergrund so und du bist überrascht, dass das überhaupt passiert, so, dass das überhaupt passiert. Oder im Hintergrund, wie gesagt, mein Highlight ist irgendein Haus, das auf einmal wie eine Rakete wegfliegt. For no reason. Also das ganze Ding ist im Prinzip wie Rubber, der Film. Kennst du den? Mit dem Auto, mit dem Reifen, den Killerreifen? So ist das Spiel eigentlich, ja, an einigen Stellen. Also es passieren einfach Dinge ohne Erklärung und du musst sie halt fotografieren. Du musst halt alles irgendwie festhalten und das ist so ein herrlich absurdes Spiel. Also wir waren ja gerade, haben wir gerade gesagt, Afrika als Neuauflage wäre cool. Ich will einen dritten Teil von dem Ding. Ich will, dass die neuen Iron-Mitarbeiter sich auch dafür die Lizenz dann wieder zurückholen und da unbedingt eine Fortsetzung machen, weil ich glaube, Da kann man noch so viel rausholen. Der Ideenreichtum, der in dieser Stunde drin steckt. Also man spielt diese Stunde, man sieht nie das Gleiche. Es ist, jedes Szenario ist immer ein bisschen anders und es sind wirklich extrem erfindungsreiche Level. Und wenn man mal überlegt, dass die meisten Lightgun-Shooter, ich weiß nicht, 25 Minuten gehen und dann teilweise auch ein bisschen wiederholende Elemente haben, ist das hier echt eine mega Leistung, wie viel Kreativität da drin steckt und so. Und man spielt, ich habe das irgendwie dreimal gespielt und beim dritten Mal immer noch Sachen entdeckt, die ich beim ersten Mal gar nicht gesehen habe. Also vor allem im Hintergrund, der so am Himmel irgendwelche Sachen entlangfliegen, die ich irgendwie gar nicht beachtet habe, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt war, fliegende Fische abzuwehren oder so ein Quatsch oder Frösche zu fotografieren oder irgendwie so. Es ist ein ganz fantastisches Spiel. Und schade, dass es nie in Deutschland oder in Europa rausgekommen ist, weil der europäische Titel, der sollte Polaroid Pete heißen.
Ich wusste gar nicht, dass das jemals geplant war für einen Release bei uns.
Ja, ich glaube, okay, bei Iron ging es dann ja nicht so gut. Ich glaube, deshalb ist es wohl nicht weiter lokalisiert worden. Es war ja irgendwie geplant, glaube ich. Aber Polaroid Pete ist
Polaroid Pete ist echt super.
Das ist so ein geiler Name. Allein, weißt du, wenn ich im Laden stehen würde und ich würde Polaroid Pete da sehen, ich würde einfach keine Fragen stellen, das Ding in die Hand nehmen und zur Kasse laufen.
Also ich meine, es würde ja auch zu den, also wenn wir schon irgendwie so einen Peter Parker-esken Typen haben, dann passt die Alliteration ja auch wirklich zu den Charakterbenennungen von Marvel. Beziehungsweise Stan Lee. Es ist leider nur, also falls man es spielen will und jetzt nicht irgendwelche anderen Wege dazu habt, ne, ich glaube, mittlerweile kostet das auch schon so an die 100 Euro, meine ich. Also das ist schon eins der, also gerade wenn wir jetzt von Irem den Titeln sprechen, so, die haben ja, das ist ja eigentlich ein, das ist wie Treasure, ist das ein Entwickler für Hidden Gems. Also die sind, ich glaube, R-Type ist das Einzige, was jemals bei denen Durchbruch hatte. Und mittlerweile ist R-Type auch wieder Hidden Gem-Material, so nicht bekannt, wie es irgendwie mehr ist.
Ja, R-Type war damals schon, als es rauskam, ein Vergleich zu vielen anderen Shootern, die parallel rauskamen, sehr, sehr langsam und bedächtig und erstaunlich strategisch. So sehr, dass sie sogar auf die Idee gekommen sind, dann R-Type Tactics zu machen für PSP.
Für die fucking PSP, ich weiß.
R-Type hat richtig, also es ist eine richtig große Reihe. Also R-Type Final war dann halt das letzte auch tatsächlich ironischerweise. Aber sie arbeiten jetzt an R-Type Final 2. Also so viel, das ist etwas länger schon in Entwicklung. Ich hoffe, das geht auch durch. Da haben sie irgendwann mal eine Demo gezeigt. Sieht auch cool aus. Aber das ist wirklich so das, was die meisten hier kennen. Also gab es ja früher auf dem Super Nintendo und so auch, glaube ich, irgendwie 3 Teile und sowas, Super R-Type und so. Das war ja damals ein ziemlicher Hit. Und ja. Aber die, das ist
Die haben irgendwie für jedes System oder in so voll vielen Genres diese Hidden Gems gemacht. Also es war ja auf dem, ich glaube, so eines der, ich will nicht sagen bekanntesten, weil das klingt immer so komisch, wenn man sagt, bekannt, das ist Hidden Gem. Aber ein so ein Spiel, wo jedes Mal, wenn ich mitkriege, dass das irgendjemand ausprobiert oder mitbekommt, so instant favorite wird, ist auf dem NES Kickle Cubicle. Das ist von denen auch der Hammer einfach nur gemacht. Also wirklich, wirklich grandios, was die alles so an Dingern, hier Ninja Baseball Batman oder so ein Kram. Selbst so Sachen, die jetzt vielleicht nicht hochpoliert waren, wie dieses Steambot Chronicles oder so, wie das hieß. Und deswegen, also Geekyboard 2 ist da überhaupt keine Ausnahme. Ich würde sogar sagen, von dem, was sie auf der PS2 rausgebracht haben, ist es sogar natürlich auch gemessen an der Größe des Spiels das bestpolierteste von ihnen. Aber weil sich das auch noch am nächsten an ihre Arcade-Ursprünge dann eben hält.
Ja, also wenn euch das alles nicht überzeugt und ihr dann zumindest mal gucken solltet, wie ihr eine Version spielen könnt, es gibt auch andere Wege, ne? Also wenn man OK drückt im Menü, also das Auswahl-Icon ist der Kopf des Hauptcharakters, der so die begrinst, und wenn man OK drückt und dann wuppert so seine Nase. Wie bei Super Mario 64 am Anfang.
Ja, also, wie so Luigis Nase in genau.
Und wenn, die Mario-Nasen, die Super Nintendo-Nasen, einen Effekt auf Menschen haben, dann bestimmt auch diese Nase. Also, ne, wenn ihr es nicht wegen Fotografie holt, dann wenigstens wegen der Nase. Im Gegensatz zu dem nächsten Spiel, weil da gibt's nämlich fast überhaupt gar keine Nasen. Das hat nämlich einen Grafikstil, der so abstrakt ist, dass man da ohnehin schon sehr, sehr reduzierte Gesichter irgendwie hat. Und ich versuche, bevor ich den Namen nenne, versuche ich jetzt mal so ein bisschen ein Bild zu formen. Ihr kennt Jet Set Radio hoffentlich. Das ist das Sega-Spiel, das Trendspiel, was die gemacht haben. Davon gibt es 2 Teile. Und stellt euch diese Zukunft in düster vor, also in so eine düstere Cyberpunk kann man fast gar nicht sagen, aber so punkige Neon-Zukunftswelt nach einem Krieg vor. Und ihr seid dort ein Fotograf für ein Magazin. Also ihr macht da, macht auch genauso wie bei Afrika Auftragsfotos. Und ihr besucht so ähnlich wie in Jet Set Radio verschiedene einzelne Szenarien und müsst versuchen, ein bisschen die Motive einzufangen, die euch aufgetragen werden. Und während ihr das tut, also das Spiel sagt euch am Anfang überhaupt gar nicht, wie diese Welt aussieht und was da eigentlich passiert ist, nur dass es irgendwie eine scheiß Zukunft ist. Und während ihr dort spielt, stellt ihr fest, lernt ihr die Geschichte dieser ganzen Zukunft nur anhand der Sachen, die in der Umgebung erzählt werden, fest. Wie klingt das?
Das klingt mega geil. Also ich muss ja auch gerade noch gestehen an der Stelle, dass ich Umurangi auch noch nicht selbst gespielt habe.
Das du hast gerade schon den Namen genannt.
Das kam von dir noch mit reingeworfen. Ich hatte mir auch nur ein paar Sachen dazu an. Ich fand das auch gut, wie du in den Discord so direkt bei allen anderen hat Micha, um die Vorschläge zu machen, welche wir nehmen, so direkt Gameplay-Videos reingepackt, und bei Umurangi war's das Video von Nitro Red, was ich sehr, ja. weil ich das auch direkt schon gesehen hatte den Tag zuvor.
Ein riesen Tipp an dieser Stelle, ein kleiner Einwurf. Nitro Red ist ein Typ, der einen sehr, sehr guten YouTube-Kanal macht. Den kann ich nur empfehlen. Es gibt ja viele Leute auf YouTube, die mit viel Geschrei und so etwas an den Erfolg gekommen sind. Der Typ ist genau das Gegenteil, und der macht immer so eine Mischung aus sehr populären Spielen und so Indie-Spielen. Und das hat mich sehr gefreut. Das war wirklich reiner Zufall. Also wir hatten vor einer Woche darüber gesprochen, dass wir über Fotografiespiele spielen. Und hatte ich Umurangi, das kam vor einem Monat raus, das kam im Mai raus. Hatte ich dann schon auf dem Schirm, weil der Publisher, der PlayVision, so heißt er, das ist ein asiatischer Indie-Game-Publisher, und die liebe ich. Die haben ständig Spiele, die mir total gut gefallen. Die bringen jetzt zum Beispiel dieses Crab Fighter raus, dieses Spiel, wo du mit Krabben so Schwertkämpfe machst, falls ihr das was sagt. Oder die haben so Sachen wie Ace of Seafood rausgebracht und die auf dem PC die geistige Fortsetzung von Clock Tower zum Beispiel und so. Also ein super geiler, deren Sachen, die da gucke ich immer drauf, was die haben und haben das hier rausgebracht, das war mir vorher kein Begriff. Und Umarangi Generation wurde halt nicht dann diese Woche von Nitro Raid vorgestellt. Das ist ein sehr gutes Video, das sollten wir hier auch verlinken. Aber es ist generell auch ein Spiel, das ihr euch unbedingt angucken solltet. Es ist erstmal zu den Daten und Fakten, also jetzt hier Jogger aufgepasst. Es kostet gerade mal schlappe 12 Euro. Gibt's momentan nur auf Steam und soll aber im Laufe des Jahres noch für Switch kommen. Sagt der Entwickler, das ist von einem einzigen Menschen entwickelt. Und weil wir schon gerade bei YouTubern sind, der Soundtrack kommt von Thor High Heels. Kennst du den?
Was? Das ist von dem?
Ja!
Oh mein Gott, das ist so der, der weird Japanese Hidden Gem Typ auf YouTube. Der hat gerade eine Stunde Retrospektive zu unbekannten, also zu den etwas unbekannteren From-Software-Titeln gemacht und hat auch so abstruse, man muss sich einfach nur die Thumbnails von dem angucken, dann weiß man genau, was das für ein Content ist. Das wusste ich gar nicht.
Doch, der macht halt Musik. Und das Geniale ist, bevor wir zu diesem eigentlichen Spiel kommen, ist, also die Musik ist so ähnlich wie bei Jet Set Radio auch so gesampled, ne? Das ist so elektronisch. Ein bisschen melancholischer als Jet Set Radio. Radio hatte ja schon so ein bisschen mehr so diese punkige, funkige Richtung und so etwas, was auch ein bisschen besser zu der Sega-Zeit damals gepasst hat. Also es war näher an Space Channel dann auch dran. Das hier ist ein bisschen düsterer, ein bisschen melancholischer und er sampled halt auch viele Sachen und weil er ja so ein großer Japan-Horror-Fan ist von japanischen Horrorspielen, weswegen wir beide den ja auch kennen. Also ich bin mir sicher, du guckst den halt auch im Abo und wer jetzt sowas wie Silent Hill oder die alten PS1-Horrorspiele mag, der wird Thor High jetzt wahrscheinlich kennen. Der hat einen Song gemacht, wo die Sounds aus Silent Hill reingesampelt sind. Das ist voll geil. Da ist dieser Menü-Sound, dieses Wow, das ist da so drin. Das ist so ein Teil des Beats und daraus hat er aber eine fröhliche Melodie gemacht.
Das ist wirklich hervorragend. Also das, was ich ja auch an dem Spiel so interessant finde, ist es eben, klar, es hat jetzt nicht diesen hohen Realismus, wie das Africa oder so hat, aber es nimmt sich trotzdem ernst als Fotografiespiel und eben auch in dem Aspekt, dass es da eben auch die verschiedenen Linsen, also das ist glaube ich schon so, wenn ein Spiel schon so weit geht, dass man verschiedene Linsen hat, um unterschiedliche Effekte zu erzeugen dabei, die auch spielerische Auswirkungen haben, dann ist es schon so ganz, ganz hoch, irgendwie diese realistische Abbildung zumindest des Hobbys oder des Berufs dann eben angeht.
Ja, das ist super. Also von der Steuerung muss man sich das vorstellen wie so ein Ego-Shooter. Also das steuert sich eigentlich sehr ähnlich, nicht ganz so smooth. Das ist dadurch, dass es ein Entwickler ist, hat es hier und da noch so ein paar Ecken und Kanten, die jetzt aber durch das Feedback alle so ein bisschen ausgemerzt werden. Also es fühlt sich von der Steuerung nicht so ganz flüssig an. Ist aber jetzt nicht so dramatisch, weil man da jetzt nicht so unter großem Zeitdruck steht. Und es gibt so ähnlich wie man es von Trendsport-Spielen kennt, immer so verschiedene Aufgaben und Challenges, die man da erfüllen muss, die aber alle auf Fotografie gemünzt sind. Du hast zum Beispiel immer eine Gruppe von Freunden dabei. Das sind irgendwie Typen, die so mit dir abhängen, die sind auch alle so in deinem Alter, du bist auch irgendwie so eine Jugendliche, die ich weiß nicht, würde die auch so 20 schätzen vielleicht oder so und du kannst die zum Beispiel ansprechen im Level und sagen, posier doch mal für mich und eine Challenge kann zum Beispiel sein, dass du dir deine Freunde zusammen mit einem anderen Objekt, mit einem Auftrag kombinieren sollst, also wenn es gibt zum Beispiel ein Level auf einem Dach, da ist irgendwie ein Pinguin wo auch immer und dieser Pinguin sitzt dann da und das ist natürlich Teil der Aufgabe, aber mehr Punkte bekommst du, wenn du die richtige Linse aufsetzt, die weitwinkliger ist und die so einen leichten Fischei hat und dann versuchst nicht nur deine Freunde, die im Hintergrund posieren, sondern auch den Pinguin im Vordergrund mit auf einem Bild zu bekommen. Und das ganze Spiel simuliert tatsächlich auch Schärfentiefe und Bokeh und auch die Art und Weise, wie die Linse sich verformt. Also das ist, je nachdem, was man für eine Linse drauf hat, wird der Raum halt gestaucht oder gestreckt. Man kennt das also bei bestimmten Linsen. Man kann das bei einem eigenen Handy ausprobieren. Wenn er sehr nah an Personen dran geht, dann ist die Nase irgendwie sehr spitz, ne? Und der ganze Rest des Bildes geht so weit nach hinten, sodass man so ein bisschen aussieht wie eine Karikatur. Wogegen du mit den richtigen Linsen dann aber auch Menschen so fotografieren kannst, dass wirklich das Gesicht auch sehr natürlich irgendwie aussieht. Also es gibt so Brennweiten, die dann Auge nachempfunden sind. Und das ist so geil an Umarangi. Ich glaube, das kriegt es sogar tatsächlich besser hin als Afrika in diesem Aspekt. Es ist halt total stilisiert, aber diese Wölbung der Linse und die Krümmung von Raum, beziehungsweise die Stauchung oder Streckung von Raum, kriegt dieses Spiel so gut hinbekommen wie kaum ein anderes. Und alleine deshalb macht das Fotografieren total viel Spaß. Also, das ist diese intuitive Ego-Shooter-Steuerung. Und du kannst trotzdem so Sachen machen wie dich schräg stellen oder die Kamera so in so einen Dutch-Angle reinpacken, irgendwie, damit die so ein bisschen mehr Dynamik bekommst. Du kannst dich sogar hinhocken, um Sachen untersichtlich zu fotografieren und so weiter. Und es gibt sogar bestimmte Spots im Level, die bestimmte Fotos dann auch ermöglichen. So sogenannte Postcard-Shots, wo du dann zum Beispiel die Möglichkeit hast, wenn du irgendwo etwas weiter hochkletterst oder so, dann auch wirklich den ganzen Level zu sehen und daraus nochmal ein besseres Foto zu machen und so. Und das funktioniert so gut. Man kriegt zwar Punkte dafür, man kriegt auch mehr Geld und mehr, das kann man dann auch genauso wie in Afrika mehr Ausrüstung investieren und ne, du wirst immer besser und du kannst dann auch in alte Level zurück mit der Ausrüstung und dann noch bessere Fotos zu machen. Also man wird, verbessert sich immer Stück für Stück. Aber irgendwann achtet man überhaupt gar nicht mehr auf die Punkte, weil man nur noch Bock hat, sich diese geile stilisierte Welt anzugucken, die in so einen ganz krassen Neonfarben daherkommt. Also die sieht halt aus wie, als hätte man Blade Runner in total intensiven Farbtopf geworfen und das so ein bisschen mit dem Stil aus Sayonara Wild Hearts oder so gemischt irgendwie. Und das macht Spaß, diese Welt durch diese Linse zu betrachten. Es ist, kann man schwer beschreiben, also diese Faszination Fotografie, obwohl das nur die urbanen Umgebungen sind, die kommt hier sofort durch, weil du sofort auf der Suche bist nach guten Motiven und die Level auch vollgepackt sind mit Zeug. Also da gibt's Tauben, da gibt's irgendwelche Tiere, Störche, Menschen, die da rumstehen, irgendwelche interessanten Objekte. Das ist super toll.
Ja, also ich hab's auch direkt auf die beziehungsweise ich wollte gerade Wunschliste sagen, eigentlich liegt es schon in meinem Einkaufskorb. Ich warte jetzt nur auf das Monatsende.
Man muss ein bisschen,
dass ich dann da den Kauf tätigen kann.
Man muss ein bisschen, es ist ein Entwickler, ne? Also die Optimierung auf PCs ist nicht ganz so. Ich habe es auf so mittelschnellen gespielt und musste, das ist so ein bisschen die Krux.
Ja, also das sollte schon ja passen.
Also es ruckelt halt ein bisschen, also es ist nicht so geil performt. Ich bin mal gespannt, wie die Switch-Version wird. Muss aber immer im Hinterkopf behalten, dass
es ein Mensch ist. Micha, ich mach Bilder in dem Spiel, keine Videos, das passt schon.
Eben. Also du musst ja jetzt nicht so auf Reflexe machen, deswegen klappt das schon. Es gibt, was auch geil ist, und das fasziniert mich am meisten, die Welt ist halt einfach cool. Du weißt halt irgendwie, das ist eine Zukunft nach einem Krieg. Und man sieht auch dann immer Spuren von, ich weiß nicht, Militär oder von Wachposten auf jeden Fall rumstehen. Und du merkst, der Gesellschaft geht's eigentlich nicht gut. Und diese extreme Kunst, die da drin ist, die sich durch den Bekleidungsstil irgendwie so äußert, die würde ich jetzt so ein bisschen punkig bezeichnen. Bisschen widerwillig, also das ist schon so eine Jugendgeneration, die da ist. Und die ist einfach, ohne dass sie es laut sagt, irgendwie sehr unzufrieden damit, weil sie tatsächlich halt voll, die kann ja nichts dafür, dass die Welt im Krieg versunken ist und dass da wahrscheinlich die Wirtschaft auch im Arsch ist und es den Leuten nicht so gut geht und dass da sehr viele Ressourcen an vielen Stellen und so fehlen. Und du kriegst das irgendwie, das gewinnt dadurch so eine seltsame Melancholie irgendwo. Also man macht diese Fotos auch, um die Wahrheit tatsächlich auch abzulichten. Und alleine die Graffitis, die da drin sind irgendwo, da sind dann manchmal irgendwie so politische Botschaften irgendwo drauf und du kannst Fotos auch so machen, dass die politische Botschaft sich mit der Realität irgendwie kombiniert. Also dann siehst du zum Beispiel im Hintergrund einen Obdachlosen und dann kannst dann dann im Vordergrund dann irgendwie eine Ecke drauf machen, wo dann irgendwie ein Spruch zum Beispiel steht. Also so ist das von den Levels aufgebaut, dass du immer solche Fotos machen kannst, die immer auch teilweise eine Doppeldeutigkeit irgendwie bekommen. Und das allein deshalb macht es total Spaß, dann halt da die besten Bilder rauszusuchen. Und es gibt auch so Challenges, also es gibt auch so Herausforderungen. Du kannst jetzt in diesem Spiel nicht sterben. Es gibt halt nur deine Bilder gescored. Das Spiel sagt dir nie, deine Bilder sind schlecht, sondern wenn du so ein überbelichtetes oder unterbelichtetes Bild machst, also auch Beleuchtung und so etwas spielt eine Rolle und du kannst noch immer so Kontrast und Farben immer noch nachträglich einstellen. Dafür hast du auch Zeit, da friert das Spiel ein und die Zeit wird dann auch nicht gezählt, falls du dann in so eine 10-Minuten-Challenge irgendwie reingehst. Und das Spiel sagt dann einfach, okay, ist kein schlechtes Bild, das Bild ist moody. Also es ist sehr überstrahlt oder sehr dunkel und es ist einfach ein Kunstbild und motiviert dich halt trotzdem dann immer weiter auszuprobieren und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und dieses Environment Storytelling, das gefällt mir eigentlich schon fast am meisten. Also das Fotografie-Ding ist cool, aber das ist nebenher diese Anti-Version, diese Anti-Kriegsversion von Jet Set Radio quasi auch erzählt. Oder eigentlich macht Jet Set Radio ja dasselbe, nur halt fröhlicher, aber es ist fast dasselbe, nur halt dystopischer und das gefällt mir echt total gut.
Jet Set Radio hat nochmal den Vorteil, dass es dich auch direkt gegen die Polizei kämpfen lässt.
Ja, genau.
Hier ist
das wie so ein stummer Schrei, so ein bisschen, ne? So, also Fotografie, die Kunst als Waffe gegen die Unterdrückung.
Ich muss aber jetzt gerade, wo du das eben auch erwähnst, also wenn wir jetzt generell jetzt beim Thema Fotografie zeigen, es wird ja hauptsächlich, also häufig wird es ja mehr in Spielen eingesetzt aus dem wollen wir jetzt mal ganz tief so in mehr aus dieser kapitalistischen Sicht, so um das Geld zu machen, ja. Ne, besseres Equipment zu bekommen, aufzusteigen, ne, also dieses, was ja auch sich spielerisch ganz gut abbilden lässt, oh, ich krieg jetzt, ne, so diese Cookie-Clicker-Elemente von den Sachen, ah, ich mache jetzt ein paar Bilder, dann kriege ich mehr davon und dann kann ich bessere Bilder, mehr Bilder machen und den ganzen Kram. Aber ich finde gerade diese Fotografie-Mechanik eignet sich super gut für solche auch schon mehr politischeren beziehungsweise so dystopischen Settings. Auch wenn das natürlich jetzt von seiner Aufmachung her etwas albern ist, aber Dead Rising geht ja auch in die Richtung eigentlich. So, du bist ja auch da, um wirklich was aufzudecken. Nicht, du bist kein Reporter, der irgendwie versucht jetzt für so ein Tabloid-Magazin eine reißerische Story zu machen, sondern du gehst ja wirklich in dieses auch fast schon Kriegsgebiet irgendwie rein und deckst ja da auch Kriegsverbrechen von der Regierung oder dieser Organisation eben auf und versuchst das dann eben ans Tageslicht zu bringen. Und ich finde, so viele Spiele versuchen irgendwie immer sich alleine auf diesen Story-Aspekt zu fokussieren oder scheitern sehr oft daran, diesen politischen Widerstand mit Gameplay-Mechaniken irgendwie zu verbinden. So hier Through the Darkest of Times mochte ich sehr gerne, aber spielerisch fand ich, war es eben so, hätte man irgendwie besser, glaube ich, oder anders machen können. Und so bei Fotografie-Sachen, die eignen sich halt super gut. Da irgendwie, es geht ja inhärent bei der Fotografie irgendwie um das Ablichten von Wahrheit, um irgendwelchen Tatbeständen oder so. Beyond Good and Evil hat das ja thematisch auch so mit eingefügt. Also das finde ich eigentlich ganz geil und gerade bei solchen Sachen könnte man das da auch echt gut nutzen, auch vielleicht für aktuellere Geschehnisse da. Sei es jetzt, ob man einen Journalisten irgendwie spielt als Fotografen oder als Fotografin oder jetzt in dem Fall irgendwie auch Personen, die halt mitten im Geschehen sind und dort vielleicht auch wohnen oder so und versuchen, Sachen aufzudecken. Da könnte es ruhig mehr von geben.
Ja, ich glaube, das hat auch Potenzial in alle Richtungen. Also wir haben jetzt Kriegsfotografie auf jeden Fall, da gibt's einiges. Also stell dir mal so ein Call of Duty vor, wo du, was auch genauso fett inszeniert ist und wo richtig eine Menge los ist, nur du bist die Presse. Und du musst das Ganze filmen mit einer Videokamera und hast die Aufgabe, dieses ganze Schlachtfeld oder das Geschehen dort einzufangen. Und dann gerätst du immer wieder in Konflikt vielleicht, weil du dann Sachen filmst, die vielleicht gar nicht erst ins Tageslicht irgendwie kommen sollen oder so. Da könnte man total die spannende Geschichte erzählen. Also das kann sich genauso steuern, das kann auch genauso aussehen. Nur, dass du halt eben nicht selber ballerst, sondern dass du halt wirklich tatsächlich mit den Kamera unterwegs bist. Und es gibt ja, oder auch generell, also ich meine, es gibt ja auch einen Horror, gibt's ja auch so Ansätze. Also das Outlast war ja gar nicht schlecht von der Idee, dass man da auch so die beiden, dass man da die TV-Kameras hat und dass man oft diese Perspektive hat. Das hat im ersten Jahr ziemlich gut funktioniert, in dem Moment, wo die Kamera dann kaputt ging und dann du dann wirklich so einen Riss im Bild irgendwie so drin hast, hast du da schon das Gefühl gehabt, so okay, scheiße, meine Sicht ist eingeschränkt, wichtiges Hilfsmittel ist mir dann verloren gegangen. Man klammert sich ja irgendwann im Laufe des Spiels so an die Kamera. Also auch da aus dieser Sicht, aus dramaturgischer Sicht, ist das Ding halt einfach super interessant. Es gab übrigens von Grasshopper oder Spike gab es ein Spiel, wo du auch einen Kameramann gespielt hast. Das hieß Michigan. Kennst du das?
Das ist, ja, ich weiß welches
das
du meinst.
Das ist voll scheiße.
dieses Horror, ist, ja. ist das nicht von ja, Suda, ja. So ein Horrorspiel?
Ich glaube, dass Suda da seine Finger im Spiel hatte. Also das Konzept ist super, das ist nämlich eigentlich wie Dead Rising. Man kriegt, man muss Fotos machen, man kriegt für bestimmte Attribute kriegt man halt Punkte und da läuft quasi im Prinzip so eine selbstlaufende Handlung ab und du bist bloß ein Kameramann, der im Hintergrund durch die Gegend läuft und Michigan wird überrannt von Monstern oder so. Spielt sich absolut furchtbar. Ist total super trashig oder so. Wollte ich an dieser Stelle aber nur mal erwähnen, weil das also ganz, das ist, da bist man wirklich der Kameramann. Man schießt auch, glaube ich, gar nicht selber, sondern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern man sagt anderen Leuten nur, wo sie hinschießen sollen. Also andere Menschen haben eine Waffe in der Hand und man muss dann irgendwie anvisieren und dann schießen die dann für dich irgendwie so. Ich glaube, so haben die das gelöst. So genau, genau. Weiß ich nicht, weil ich habe es ehrlich gesagt nur eine Stunde gespielt, weil es sich so scheiße gespielt
ist,
hat.
Genau, es ist von es ist tatsächlich von Grasshopper, wurde ja. Von Spike aber gepublished. Von Spike gepublished in Japan. Bei uns war das dieses so ein klassisches 505 Games, die diese super viele von diesen wirren Dingern rübergebracht haben. Ja. Suda 51 war der Planner für das Spiel. Also der war so einer von. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es die Bezeichnung Planner ist, glaube ich, nur in der japanischen Videospielindustrie wird das benutzt. Das scheint sowas wie eben, ja, du bist eben auch fürs Game Design zuständig. Also planst eben auch dafür Sachen. Der hat damit dran gearbeitet. Director war aber Akira Ueda und das sagt vielleicht nichts, aber das ist jemand, der an sehr vielen RPGs auch mitgearbeitet hat. Der Director von den ersten beiden Shining Soul Titel eben war. Auch später bei Grasshopper Contact gemacht hat. Was auch ein super, super geiles Hidden Gem ist für den DS.
Das war das Spiel, wo man zwischen zwei Dimensionen immer hin und her gependelt ist.
Ja, yeah, genau.
Genau, oben der Professor und darüber müssen wir ein andermal reden.
Das genau, ist der hat nämlich auch bei Love Delic gearbeitet und hat auch an Moon und UFO
cool.
dran. Deswegen, weil Contact ist schon so sehr von Moon inspiriert. Also vielleicht wäre es auch mal so eine RPG Hidden Gems Folge oder so. Ja. Das könnte man, glaube ich, auch mal. Da sind auch so viele. Oh mein Gott, so viele Sachen da drin.
Es ist aber auch so, aber was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich auch, oder es liegt aber auf der Hand, dass das auch ausgearbeitet werden kann, ist erotische Fotografie. Also das gibt's ja in Ansätzen, nicht so gut gemacht in Dead or Alive Extreme, in dem Beachvolleyball-Spiel von Dead or Alive, da gibt's ja auch den Fotomodus. Und aber da kann man viel mehr mitmachen. Also stell dir doch mal ein VR-Spiel vor, wo du wirklich ein Fotograf für eine Erotikzeitschrift bist oder so. Und da muss man durch den Raum laufen und versuchen, das Model aus der richtigen Perspektive zu fotografieren. Und dann gäbe es dann auch tatsächlich mehr Interaktion, so wie es wirklich bei einem Fotoshooting ist, dass man sagt, und so dreh dich mal nach links oder so. Oder versuchst irgendwie einen bestimmten Winkel zu finden. Also gar nicht so, auch so, dass man auch diesen Beruf des Fashion-Fotografers da ein bisschen stärker mit reinbringt. Da gab es früher auch Versuche. Da gab es so ein Atlas zum Beispiel, ein Spiel, das hieß Primal Image. Da hast du so einen Fashion-Fotografer gespielt, der dann auch so einen angehenden Superstar dann auch immer wieder fotografiert. Das war so mechanisch nicht ganz so gut, aber es gab einige solcher Idol, also wo du versucht hast, Idols irgendwie zu fotografieren. Das war, in Japan gab es da einige Titel in der Richtung, die aber oft an der Technik gescheitert sind.
Ja,
also,
es gab auch so eher so fragwürdigere, ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel heißt, aber es gibt auch so eins, wo dann an irgendeiner japanischen Highschool Mädels aus dem Busch heraus oder so fotografieren muss. Also sowas gibt es natürlich auch.
Ich rede davon, dass es schon Konsens haben muss. Also bei Dead or Alive hat es ja zum Beispiel auch Konsens. Irgendwie, da sagen die ja, wir machen jetzt hier diese Fotosession. Sowas meine ich halt. Ne? Und so eine Studiosituation ist dann auch nochmal was anderes, wo dann auch noch Leute mit dabei ist. Also wo es nicht nur du und das Model bist, sondern auch im Hintergrund ist dann noch der Beleuchter und irgendwelche anderen Leute, die rumlaufen. Das ist ja, VR. Stell dir das mal vor, das wäre cool. Also
auch stimmt,
weil das ja auch ein beschränkter Raum ist. Also du bist ja wirklich dann in diesem Studio und du kannst dich nicht viel bewegen und so weiter und so.
Zum Beispiel mit so einer, wenn du dich auch gerade mit so einer Oculus Quest oder den neueren Sachen generell, die ja keine Kabel mehr haben, wenn du dich damit frei herum bewegen kannst, das wäre eben schon richtig cool. Also du könntest ja einerseits in so einem Studio Model-Sachen fotografieren, du könntest aber auch irgendwie dann On-Set und solche Sachen dann machen. Da könntest du auch garantiert irgendeine Karriere an so einen Kram einbauen.
Ich glaube nämlich auch, dass man in die Erotik dann auch nicht nur über das Visuelle transportieren muss, sondern dass man da halt auch tatsächlich Menschen abbilden kann, die auch normale Proportionen haben und nicht Anime-Proportionen. Und dass man aber durch die menschliche Interaktion, so ein bisschen wie sie das mit diesem Spiel versucht haben, wie heißt denn das nochmal, wo du dieser Aushilfelehrer bist und den Leuten irgendwie mit den Mädchen dahinter gehst. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Da gibt's irgendwie, so in der Form stelle ich mir das vor, also wo auch so quasi in einem beschränkten Raum bist. Das hatten wir auch bei Insert Moin. Ich muss das nachreichen, ich muss es in den Text schreiben. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Summer Memories, so hieß das, genau. Kennst du das für PSVR?
Ja, das ist so ein Spiel, was ich mal auf der Liste, auf meiner Wunschliste drauf habe.
Und wo der Preis explodiert.
Ne? Wo das irgendwie 200 Euro für so eine Tech-Demo kostet. Und ich bin so, nee.
Ich hatte Glück und hab's für einen Normalpreis noch gekauft und hab dann später echt nicht schlecht gestaunt, als dann der Preis, ist wirklich Wochen danach in die Höhe gestellt. Aber das war ja im Prinzip eine Tech-Demo. Aber das, die Interaktion mit den Personen, also die wurden halt auch tatsächlich gespielt von Schauspielerinnen, die Frauen, die du dort im Spiel siehst. Und die reden mit dir und, weiß nicht, interagieren so ein bisschen mit dir. Das ist teilweise auch nicht besonders realistisch, was da passiert. Aber es ist auf jeden Fall der Versuch, sowas wie eine menschliche Interaktion in VR zu ermöglichen. Und sowas stelle ich mir halt einfach in VR dann irgendwo auch vor. Es müssen ja auch nicht immer nur Frauen sein, du kannst ja auch Männer fotografieren. Aber dass man dann wirklich so über Handzeichen, über Handgesten dann irgendwie vielleicht auch was dann irgendwie Sachen macht. So wie man es am Set halt auch macht. Wenn du am Set bist, dann sagst du nicht nur Sachen, sondern du machst manchmal auch eine Handbewegung. Also zum Beispiel, wenn die Person sich drehen soll, drehst du dann halt auch, machst du wirklich diese Drehbewegung mit der Hand. Und sowas kann man ja mit einem Oculus Rift total gut nachmachen. Das ist eine Gestik, das versteht das Programm. Und dann dreht sich das Model. Und so, ich glaube schon, dass da viel Potenzial ist. Also in jede Richtung. Also sowohl Tierfotografie, ey, das in neuer Grafik wäre geil, in Absurd, im Horror oder halt auch in der Erotik. Ich glaube, da kann man total viel rausholen aus dieser Fotomechanik.
Ja, oder, also da steckt auf jeden Fall sehr viel Potenzial drin. Ja, das in Spider-Man diese Mechanik irgendwie nie weiter. So, ich fand das so, sie versuchen es immer so als Collectible irgendwie gefühlt so reinzubringen, auch jetzt im letzten PS4 Spider-Man, wo du so, du musst nicht mal die Kamera oder irgendwas rausholen, du so im Vorbeischwingen kannst du die so mitsammeln, ist überhaupt kein Problem. Und ich meine, ich hatte das ja auch in einem Video bei mir schon mal angesprochen, dass ich generell auch in dem Spiel so das Zeitmanagement mehr gehabt hätte oder beziehungsweise so dieses Lebensmanagement von Peter Parker, dass ich mich wirklich zwischen den Sachen entscheiden müsste. Oh, und wenn du da auch noch du müsstest genug Geld verdienen nebenher, um deine Miete oder so zu bezahlen und musst dann eben immer gucken, wie du die Bilder machst, und da müsste dann wirklich drauf geachtet werden, dass die Sachen, die Jameson dann irgendwie haben will, du da eben holst oder wie du es dann eben auch vielleicht vor einem Kampf irgendwie die Kamera extra so aufbaust, dass die dich im richtigen Winkel irgendwie fotografieren. Also ich finde, da könnte man so viel mehr generell aus so Kameramechaniken rausholen, anstatt jetzt nur. Ich meine, ich finde es cool, dass es so viele Fotomodi gibt. Ich benutze sie nie. Ich will das als Mechanik im Spiel haben, dieses Externe. Ja. Das interessiert mich nicht. Ich habe auch keinen Instagram-Account, weil ich nicht so gerne irgendwie super gerne Bilder irgendwie mache. Ich mache meistens so, okay, das sieht irgendwie lustig aus. Das kann ich als Meme benutzen. Aber so mechanisch finde ich's wirklich cool, wenn da mal mehr versucht werden würde. Und ich finde, da kann man wirklich noch was mit rausholen. Und allein die paar Titel, die wir jetzt schon vorgestellt haben heute, zeigen ja auch, dass da große Unterschiede drin herrschen und dieses Potenzial, was das als Mechanik oder als Setting oder sonstige Sachen eben noch hat. Also da lässt sich, glaube ich, noch sehr, sehr viel realisieren.
Ich meine, stell dir mal vor, die Kamera wäre bei Spider-Man 4 sehr viel stärker auch ins Kampfgeschehen irgendwie mit eingebunden. Also, dass er dann wirklich auch versucht, zu währenddessen richtig gute Bilder zu machen.
Das, ja, du könntest das ja auch in das Ranking, weißt du, du könntest ja dann so ein spielerisch, so ein DMC-Style-System eben machen. Das heißt, dieses Style-System wird dann in der Handlung so erklärt, dass je stylischer du bist, die Fotos, die dann Spider-Man im Kampf von sich selber macht, mehr wert sind, beispielsweise, um sie dann in den Daily Bugle dann zu verkaufen. Also da kannst du, glaube ich, wirklich, wirklich noch sehr viel rausholen, alleine in so existierenden Sachen.
Ja. Aber jetzt würde mich echt mal interessieren, was die Zuhörer für ein Verhältnis zu den Fotomodus in ihrem Lieblingsspiel haben oder ob sie generell schon mal Screenshots gemacht haben oder ob Fotografiespiele generell so ein Ding sind. Ich denke, es gibt ja Ich glaube, da hat sich jeder bestimmt schon mal bei erwischt, irgendwie nochmal so ein Bild zu machen oder zumindest im Fotomodus mal kurz auszuprobieren oder in Gran Turismo dann irgendwie dann wirklich das so anzuhalten und so, oh, jetzt kriege ich auch so ein stylisches, werbetaugliches Foto von meiner richtig geilen Karre, die ich jetzt gerade eben erspielt habe, irgendwie hin. Ich glaube, jeder hat das bestimmt mal ausprobiert und da vielleicht können wir da die Diskussion auf jeden Fall in den im Discord oder irgendwo anders auch weiterführen. Und wenn ihr sagt, okay, ich will Geister fotografieren, dann kann ich jetzt mal hier ganz dezent auf diesen merkwürdigen, obskuren Kanal verweisen. Irgendwas mit Speck und Obst.
Obstspeck.
Obstspeck.
Obstspeck, genau.
Ist immer gut, ja. Also jeder Teil, bis auf den 3DS-Teil, ne? Den hast du nicht besprochen.
Von Fatal Frame, also von Project Zero. Ja, den 3DS-Teil. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt keine Capture Card für den 3DS, beziehungsweise New 2DS, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ja, aber also bei Nitro-Red, der hat's besprochen. Da kann man sich das angucken. Ja. Ja.
Den empfehlen wir natürlich auch, da guckt ihr auch drauf. Und nochmal, also wirklich, guckt euch diese drei Spiele an. Also die Gekibo 2 ist wahrscheinlich am schwierigsten zu erreichen, weil es ein Import-Titel ist. Da gibt's auch, man braucht eine importfähige PS2 oder halt zumindest irgendwie andere Möglichkeit, um da dran zu kommen. Umurangi ist jetzt wirklich am einfachsten zu erwerben, kostet halt die schlappe 12 Euro, das ist Geld locker wert. Ja. Gibt ein Bundle mit dem Soundtrack sogar. Das kostet dann, glaube ich, 15 Euro.
Und da muss ich das, glaube ich, machen.
Ja, auf jeden Fall. Doch, High Heels. Guckt euch seine Videos auch an. Und super witzig, der Typ. Der ist wirklich witzig. Der hat auch eine geile Stimme. Und ansonsten, wenn ihr sagt, na, weiß ich nicht, PC spielen ist nicht so meins, eine Switch-Version ist unterwegs. Aber halt, wie gesagt, ein einzelner Typ, das kann schon vielleicht ein bisschen dauern. Er sagt halt dieses Jahr, aber who knows, was für Hürden da vielleicht noch sind. Ja, und das Afrika. Ich weiß nicht, was haben wir da was zum Preis gesagt? Ich glaube, also die Hakuna Matata ist, glaube ich, schon ein bisschen was teurer, ne? Oder?
Also die kostet, glaube ich, mehr. Aber ich habe Afrika erst vorletztes Jahr in Japan, also importiert. Und das waren, glaube ich, so 800 Yen, die ich dafür gezahlt habe. Also so 6-7 Euro. Kommt natürlich nochmal Versand mit drauf oder so. Ich denke mal, bei eBay wird man das auch für so 15-20 Euro bekommen. Ich meine, rede noch ein bisschen, dann gucke ich gerade mal kurz nach.
Ja, das ist, da gehen ein paar Sachen schon ein bisschen verloren. Also die Enzyklopädie ist dann zum Beispiel auf Japanisch oder die ein paar der Anweisungen. Also das Wesentliche bekommt man trotzdem mit. Also man kann es schon spielen, trotz dieser Sprachbarriere, weil da auch ein paar englische Fragmente drin sind, wenn ich mich erinnere. Aber bevor euch das Spiel komplett entgeht, also bevor ihr da irgendwie auch gar keine Möglichkeit habt, das zu spielen. Oh, toll. Telefon.
Jedenfalls kann ich jetzt noch mal kurz sagen, ich habe mal kurz nachgeguckt, also das sind jetzt nur die eBay-Preise miteinander verglichen. Afrika kriegt man definitiv günstiger, also selbst über eBay, also falls man sich mit Import und so auskennt, direkt über Amazon Japan kriegt man es ein bisschen günstiger immer noch, gerade wenn man es mit anderen Sachen bestellt. Einzeln bei eBay, so mit inklusive Versandkosten, so 25 bis 30 Euro. Hakuna Matata, ein bisschen mehr, also da muss man schon so die mit Versandkosten 45 Euro mindestens mit einberechnen. Also
ey,
ist noch unter Vollpreis, wollte ich schon mal sagen, aber also das ist jetzt auch, glaube ich, kein Spiel, bei dem die Sprachbarriere wirklich so extrem ist oder so, kann man Sachen notfalls nachgucken. Aber ja, halten sich beide noch im Rahmen. Ja, deutlich günstiger als das Gekibo 2.
Ja, aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Last of Us 2 für 70 Euro kaufen kann, dann kann man, glaube ich, auch Afrika holen, ne?
Gekibo 2 ist so bei, ich glaube, das günstigste, finde ich, inklusive Versandkosten, ist bei 80. Also es liegt so bei zwischen 80 und 100 Euro, die Preise dafür. Also das ist schon deutlich mehr. Der Originalteil, wenn man den vor allem für die PC Engine haben will, was der bessere Port ist, dann kostet das schon so 150 Euro. Also
ich muss mal echt ausrechnen, was für Schätze ich da im Regal teilweise habe.
Ich finde das so schade, dass der erste Teil nicht auf der PC Engine Mini drauf war.
Stimmt!
Das fände ich so mega schade. Vor allem, weil das PS1-Cover ist eben dieses klassische, langweilige Simple 1500-Ding, wo es einfach nur so schwarz und so ein paar Kamerabilder sind gezeigt. Und das PC Engine-Cover ist wirklich so dieses comic-hafte, zeigt sofort, was es im Spiel eben ist. eben so raus. Hat so ein bisschen, finde ich, auch so eine leichte Parodius-Atmosphäre irgendwie auch in dem Zeichenstil. Nice. Ja, sehr cool. Sehr nice. Würde ich gerne auch irgendwann mal. Ich habe den ersten Teil nämlich auch nie gespielt. Ich habe nur den Zweier.
Ja, cool. So, jetzt seid ihr arm, wie ihr das alles gekauft habt. Bin mal gespannt. Das nächste Thema wird wahrscheinlich nichts mit Fotografie zu tun haben, aber ist willkommen. Wir haben schon Ideen. Ich habe sogar schon für diese Idee echt viel gekauft. Ich hoffe,
es wird sowieso spielen. Jetzt müssen wir es auch noch umsetzen.
Ach, es gibt so viele Ideen, es gibt so viele Sachen. Wir suchen uns immer ganz bewusst nur 3 oder 4 Titel raus, damit wir ein bisschen intensiver drüber reden können.
Damit wir euch nicht so arm machen und uns auch nicht, damit wir nicht so viel nachkaufen.
Ja, aber wenn ich jetzt...
Vor allem, es gibt zu jedem Thema, das ist meistens so, es gibt zu jedem Thema immer so viele Hidden Gems, die man teilweise schon finden kann, dass es oft passiert, dass wir so Titel auswählen, die nur einer von uns beiden dann irgendwie besitzt und dann immer so gucken, okay, wo finden wir den kleinsten gemeinsamen Nenner, dass sich jeder nur einen Titel oder so zukaufen muss.
Finde ich beide. Ja, vor allem, es ist ja auch gegenseitige Konkurrenz. Also, wenn dann online irgendwie ein einziges für einen guten Preis da ist, dann wird es nur einer von uns beiden kaufen, ist ja auch klar. Also,
du meinst ja auch in Japan, unbedingt, wo wir dann immer geguckt haben, ob von irgendwas noch eine zweite Version verfügbar war.
Ja, erinnere ich mich. Da war dieser Ray-Shooter, den ich unbedingt auch haben wollte.
Combat Queen oder so, wie das hieß.
Genau, ja, aber der tauchte dann zum Glück dann später auch nochmal zu einem ähnlichen Preis auf irgendwie. Manchmal hat man dann, also gut, das ist auch immer so dieser Effekt in Japan, man sitzt da und man sieht das so zum ersten Mal, hat das Gefühl, es ist jetzt selten, aber in Wirklichkeit ist ein Titel, der irgendwie in jeder zweiten Grabbelkiste irgendwie drin ist. Nur, was die Teile ja auch teilweise selten macht für die restliche Welt, ist, dass kein Mensch in Japan auf die Idee kommt, das dann irgendwie online zu stellen. Das ist ja das Ding. Also Spiele, die da manchmal wirklich nur 1 Euro kosten, umgerechnet, da kommt keiner auf die Idee zu sagen, bestimmt interessiert sich irgendjemand übersee für dieses Spiel. Also die Comic Queen habe ich jetzt online zum Beispiel überhaupt gar nicht gesehen und das gab es da ja in der Grabbelkiste. Und das ist, so ist das oft mit sehr vielen Titeln. Also ich glaube, die Seltenheit kommt teilweise auch, weil niemand glaubt oder niemand denkt, dass es irgendjemand kaufen würde. Dann würde ich sagen, schaut bei Speckobst auf diesem ominösen Kanal vorbei. Dort gibt es dann auch noch mehr zu für A-Frame. Wir machen aber bestimmt auch mal bei Insert Moin was zu für A-Frame. Ich habe jetzt mittlerweile wieder Lust, das zu spielen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Björn, dass du dich mit mir diese Fotosession geworfen hast. Und dann wünsche ich dir und der Zuhörer noch einen schönen Tag.
Alles klar. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.